Ja, wie das Marketing unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten kann und das auch noch deutlich nachhaltiger als bisher, dazu nachzudenken, regen wir in dieser Episode an. Viel Spaß und Sinn!
Bam, Bock auf morgen!
Ja, hi, willkommen zum Bam, Bock auf morgen Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen und ich muss euch sagen, heute ist für mich eine besondere Episode, denn ich bin stolz. Ich bin stolz auf das Geschäft, für das ich arbeite. Bam, Bock auf morgen heißen die. Dann gibt es kluge und tolle und offene Menschen, die sich ganz tolle Sachen einfallen lassen und dann auch noch in der Lage sind, das in eine Buchform zu gießen. So wie bei meinem Kollegen Jan Pechmann geschehen. Und er hat nicht mit der weniger tollen Johanna Gollenhofer ein Buch geschrieben, das wir in dieser Episode besprechen werden, beziehungsweise vielmehr die Inhalte dieses Buchs, weil sie sind hochgradig relevant für alle Marketers, die Bock auf morgen haben. Und das ist eine Weltpremiere auf diesem Kanal. Deswegen fackel ich hier nicht lang rum. Wir steigen direkt ein in das Gespräch, das 60% Potenzial mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern. Kann man machen. Los geht's.
Grüner Konsum, ein großer Sinn. Das 60% Potenzial ist das Ziel. Marketing, das breite Masse begeistert wie ein Spiel. Tanze mit uns. Tanze im Takt. Das Buch zeigt dir, wie es klappt. Grüner Konsum, ein neuer Pfad. Marketing stark, das ist die Tat.
Ich bin Johanna Gollenhofer, Professorin für Marketing an der Universität St. Gallen und ich durfte über das letzte Jahr gemeinsam mit Jan ein Buch für den Campus Verlag schreiben.
Und ich bin Jan Pechmann, bin Gründer und Head of Consulting bei BAM, Bock auf morgen, hatte die Ehre, mit Johanna zusammen an dem Buch zu arbeiten und bin stolz wie Bolle, endlich in unserem eigenen Podcast sein zu dürfen.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Das 60% Potenzial heißt euer Buch, mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern. Grüner Konsum, Konsum allgemein ist doch die Wurzel allen Übels. Wir müssten doch weniger konsumieren. Und ihr macht Vorschläge in diesem Buch, wie man grünen Konsum anfeuert. Warum macht ihr das?
Ich würde mir erstmal die Frage stellen, ist es überhaupt realistisch gedacht, dass wir aus einer Konsumgesellschaft rauskommen? Und ich würde die Antwort mit Nein beantworten. Wir konsumieren heutzutage, wir werden auch noch in 5 Jahren konsumieren, wir werden in 10 Jahren konsumieren. Und wir sehen, die wenigsten Leute sind bereit, wirklich signifikant zu verzichten. Und das war auch so ein bisschen der Startpunkt von unserem Buch, wo wir gesagt haben, Verzicht wird schwierig umzusetzen zu sein. Aber wie können wir es schaffen, dass Leute, dass sie anstatt konventionelle, weniger nachhaltige Produkte konsumieren, dass sie wenigstens zu nachhaltigen, grünen Produkten hinbekommen. Und das ist schon mal ein Hebel für uns, wo wir wirklich beitragen können.
Ja, wir meint das Marketing, im engeren Sinne definitorisch als sich als Absatzwirtschaft verstehen, also schon ein klares Ja zum Verkaufen, aber ein Marketingbuch über Nachhaltigkeit, brauchst das überhaupt noch?
Ja, ne, wir gehen ja sogar insofern noch einen Schritt weiter, als dass wir sagen, Marketing und Kommunikation ist eigentlich einer der entscheidenden Hebel, um im Bereich grüne Transformation, Nachhaltigkeitsveränderung wirklich endlich mal vor die Welle zu kommen. Weil wenn du dich umguckst, was da alles passiert, rein theoretisch sind alle Lösungen da, aber die Veränderungsgeschwindigkeit ist einfach noch nicht hoch genug. Und das liegt daran, dass wir große Erfolge eigentlich in der Nische haben, bei den Öko-Fans nenne ich das jetzt mal, aber in der breiten Masse die Adaption von nachhaltigen Konsumalternativen nicht schnell genug vorangeht. Und auch wenn gar kein Konsum natürlich noch besser wäre für die Umwelt, wir möchten die Ob-Frage nicht stellen, sondern die Wie-Frage. Also wie wird konsumiert und welche Alternativen werden bevorzugt? Und unser Job ist es, ganz klipp und klar, wir müssen nachhaltigen Konsum sexy machen. Das ist der Job von Werbung und Marketing. Und Frankie, das können wir.
Dann zweifle ich nicht im geringsten dran, dafür dieses Buch, das 60% Potenzial. Hat das was mit der breiten Masse zu tun? Was ist das 60% Potenzial? Nimm mich mal kurz mit in eure Gedankenwelt.
Das 60% Potenzial ist eigentlich so ein neuer Rahmen, um auf den Markt zu schauen. Wir haben ja oftmals davor auf den Markt geschaut und wir haben gesehen, ach, da gibt es einige, die begeistern sich für Nachhaltigkeit, andere, die begeistern sich nicht. Aber das 60% oder die breite Masse, das sind genau die Leute, die begeistern sich theoretisch, also auf einem abstrakteren Level für Nachhaltigkeit oder finden das gut. Aber wenn wir in ihr Verhalten schauen, setzen sie es doch noch nicht um. Das heißt, im Einkaufswagen landen doch oftmals wieder konventionelle, nicht so grüne Produkte. Und das ist genau für uns das Potenzial. Weil wir haben einerseits die Leute, die sagen, ich finde Nachhaltigkeit und nachhaltigen Konsum an sich gut, aber ich schaffe es noch nicht wirklich, ihn umzusetzen. Und hier genau in diese Schneise wollen wir rein. Wie wir eben, wie Jan gerade gesagt hat, wie können wir Nachhaltigkeit hier sexy machen, um es den Leuten auch einfach zu machen.
Was darüber hinaus sogar noch wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass viele, die sich im Moment um das Thema der Popularität von Nachhaltigkeitsthemen kümmern, sich eigentlich an den Rändern abarbeiten. Und zwar entweder bei den Öko-Fans ansetzen, die sowieso schon auf Nachhaltigkeit ticken, oder vielleicht bei den Öko-Aversen. Das heißt, das ist so die anderen 20% im Extrem, die sagen, für mich kommt das niemals in Frage. Und diese breite und damit irgendwie auch graue Masse eigentlich gar nicht auf dem Radar haben. Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied, und der ist tricky. Diese Extreme, die sind eigentlich relativ simpel zu begreifen. Die sind nämlich sehr konsistent. Die Öko-Fans zum Beispiel, die denken grün und die handeln auch grün. Die Öko-Hasser, die denken nicht grün und die handeln auch nicht grün. Relativ simples Spiel. Aber diese breite Masse, diese große, große Mitte, die denken unter Umständen sehr wohl pro grün, handeln dann aber nicht so. Und da müssen wir viel mehr Liebe und, sage ich mal, auch strategische Sorgfaltspflicht reinstecken, um dieses Phänomen zu verstehen. Und wenn wir statt in der kleinen Nische noch ein paar Prozent draufzulangen, lieber in der großen Masse wenige Schritte machen könnten, ist der Hebel ganz enorm.
Was man eben auch stark sieht, dass viele Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen eben wirklich auf diese Ökonische abzielen, auf so eine gewisse Nachhaltigkeitsbubble. Und die Leute, die haben wir überzeugt und die haben wir gewonnen. Und eigentlich wollen wir jetzt mit nachhaltigem Konsum aus der Nische in die breite Masse, in den Mainstream. Oder wir können noch anders sagen, wir wollen nachhaltigen Konsum demokratisieren. Und ich denke, das, was wir wirklich in dem Buch rüber transportieren wollen, ist, gut, die Ökonische haben wir gewonnen und das ist gut. Und das wollen wir auch weiterhin als Gewinn feiern. Aber die Spielregeln ändern sich eben, wenn wir in die breite Masse gehen. Weil die breite Masse, die tickt anders als die sogenannten Öko-Fans. Die sagen zum Beispiel nicht, hurra, das ist ein nachhaltiges Produkt und ich zahle auch noch 50% mehr und es kann auch noch wie Sägemehl schmecken. Das ist für die breite Masse nicht akzeptabel.
Aber kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, warum bis jetzt nachhaltige Angebote noch gar nicht so richtig mehrheitsfähig waren. Warum sind sie denn eigentlich noch nicht in die Mehrheit gekommen? Und da habt ihr euch in eurem Buch doch reiflich Gedanken zu gemacht. Was ist denn so ein Punkt, der bis jetzt verhindert hat, dass nachhaltige Angebote im Mainstream angekommen sind?
Ja, verhindert, um es ganz platt zu sagen, ist, Nachhaltigkeit hat schlicht und ergreifend ein Imageproblem. Ja, und das ist eigentlich auch einer der größten Denkfehler, die Marketeers machen können, zu denken, Nachhaltigkeit ist toll und cool und alle wollen das. Das mag in bestimmten Kreisen so sein, aber in der breiten Masse ist es tatsächlich nicht so. Nachhaltigkeit hat eigentlich eher einen Kratzer im Image-Lack und steht für so wenig vergnügungssteuerpflichtige Sachen wie Verzicht. Man geht davon aus, dass wenn man sich für nachhaltige Dinge entscheidet, dass man dann auf irgendwas verzichten muss, was weniger hat. Es steht aber auch für Vernunft. Ja, man macht die Dinge nicht, weil man Bock drauf hat, sondern weil es von einem verlangt wird, weil es sich rechnet, vielleicht auch irgendwie so Sachen. Nachhaltigkeit steht ganz oft für das Thema Verteuerung. Na, ganz klar, gerade auch im Bereich Lebensmittel, was einem jeden Tag bedeutet. Bio-Lebensmittel sind halt teurer. Auch ein Tesla, so schön er vielleicht aussieht, kostet verdammt nochmal ein Jahresgehalt für manche Menschen so. Veränderung steckt auch immer in Nachhaltigkeit drin. Das nächste fiese V, Veränderung ist keine wirklich artgerechte Haltung für normale Menschen. Man möchte eigentlich gerne, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und das dritte große V, das fünfte große V ist Vertrauensverlust. Gerade die ganze Öko-Siegel-Duselei, die wir hatten, die Labelitis der vergangenen Jahre, Greenwashing-Skandale vorne, hinten, rechts, links. Die Leute trauen diesem nachhaltigen Braten eben einfach auch nicht mehr so. Also man muss sich ganz klar und ehrlich eingestehen, wenn wir Nachhaltigkeit sagen, kriegen wir in der breiten Masse erstmal keinen Applaus. Und das ist sicherlich eine Riesenbarriere.
Okay, das habe ich verstanden. Nachhaltigkeit hat ein Imageproblem. Was bedeutet, welche Punkte gibt es denn noch? Das kann ja nicht der alleinige Grund sein, warum nachhaltige Produkte nicht mehrheitsfähig gewesen sind.
Man muss sich das eigentlich auch mal so von der Konsumentenperspektive anschauen. Also sie leben ja eigentlich wirklich in einem Informationsdschungel. Also auf der einen Seite sieht man ganz viele Labels, die auf sie einprasseln. Diese Labels sind teilweise auch nicht verständlich. Und die meisten Konsumenten und Konsumentinnen wollen ja eigentlich das Richtige tun. Die wollen wirklich zur nachhaltigen Lösung oder zum grünen Angebot greifen. Nur, was ist denn überhaupt die nachhaltigste Lösung? Ist es jetzt die Tomate aus Deutschland oder ist es die Tomate aus Spanien? Ist es jetzt die Gurke, die im Plastik geschweißt daherkommt, oder ist es die Gurke ohne Plastik? Und selbst wenn wir jetzt hier Experten und Expertinnen fragen, kriegen wir eigentlich oftmals die Antwort, vor der sich jeder fürchtet, und das ist immer so, it depends. Also es hängt von den Umständen ab. Zum Beispiel bei den Tomaten hängt es ab vom Monat oder es hängt ab vom Transportweg. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn Experten und Expertinnen schon keine klare Aussage darüber machen können, wie soll das denn der Konsument oder die Konsumentin, die im Supermarkt steht, wie sollen die zu einer wirklichen Antwort kommen? Also im schlimmsten Fall hat man dann noch drei Kinder neben sich, man ist unter Zeitdruck, man steht vor dem Regal, man will die richtige und nachhaltige Entscheidung treffen, aber die ist so komplex, dass man die eigentlich kaum treffen kann. Und was Menschen dann einfach machen, die greifen auf sogenannte Heuristiken zurück oder sozusagen auf Daumenregeln. Und das führt dann oftmals dazu, die sehen, was in Plastik verpackt. Und wir alle haben gelernt, ach, Plastik ist nicht so gut, Papier ist besser, und greifen deshalb zu der Papierlösung, die aber nicht automatisch immer besser ist, weil manchmal hat es auch einen Sinn, wieso was in Papier verpackt ist oder wieso was in Plastik verpackt ist. Aber wir können gar nicht anders. Wir sind eigentlich überfordert, und ich muss auch sagen, wenn ich im Supermarkt stehe, was jetzt da wirklich in dem Moment nachhaltiger ist, ist für mich auch ganz schwer zu beantworten. Und nein, ich habe keine Zeit, auch nur 2 Stunden, das auf Google zu recherchieren.
Okay, also erster Punkt, nochmal, Nachhaltigkeit hat ein Imageproblem. Zweiter Punkt, Informationsdschungel sorgt dafür, dass wir im Endeffekt auf einfache Handlungsmöglichkeiten, das, was in uns eingebrannt ist, so in unserem Verständnis und nicht unbedingt in der Tiefe fundiert, wissenhaft da ist, zurückgreifen. Das verstehe ich. Habt ihr noch einen dritten Punkt?
Im Prinzip ja, also haben sogar noch mehr in diesem Buch, das müsst ihr dann selber lesen. Nee, aber ein wichtiger Punkt ist sicherlich, Nachhaltigkeit ist einfach, also ja, es hat ein Imageproblem, ja, es ist verdammt nochmal kompliziert und drittens ist es einfach nichts Neues mehr. So, und das muss man auch ernst nehmen, ja. Also Nachhaltigkeit war natürlich über lange Zeit in verschiedenen Branchen, war es so die Ob-Frage, finde ich überhaupt, also ob es überhaupt ein Angebot gibt, das nachhaltig ist. Und wenn es das gab, dann hatte das natürlich auch meine Präferenz, wenn ich mich für ökologische Kriterien entschieden habe. Das war gar kein Problem. Mittlerweile hat jedes Gebüsch im Prinzip 27 Öko- und Bio-Siegel an der Seite kleben und es ist de facto nichts Neues. Auch kommunikativ, muss man sagen, gibt es im Moment da draußen eine unfassbare Kakophonie von Nachhaltigkeits bla 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 bla, dass keiner mehr hören kann oder hören will und im Zweifelsfall auch nicht versteht. Und dieser sinkende Neuigkeitswert, das ist nichts Besonderes, und eigentlich mittlerweile Hygiene und Standard geworden ist, das macht es halt auch nicht unbedingt populär in der breiten Masse. Die stehen halt auf neue Sachen, nicht wahr?
Ich frage zum Beispiel in meinen Vorlesungen auch immer, nennt mir einen Wettbewerber, der sich ökologische Nachhaltigkeit nicht auf die Fahne geschrieben hat. Und ich habe bis heute keine wirkliche Antwort darauf bekommen. Und das zeigt ja eigentlich, es differenziert nicht mehr ökologische Nachhaltigkeit. Und wie Jan vorher auch schon meinte, das Wort ist auch nicht positiv besetzt. Und dann ist es ja im Umkehrschluss, was gewinne ich wirklich dadurch, wenn ich mein wertvolles Mediabudget, mein wertvolles Kommunikationsbudget dafür einsetze. Ist nicht negativ, ist nicht positiv besetzt und es differenziert nicht. Also vielleicht gleich sein lassen.
Das ist dann auch ein Punkt, der immer wieder in eurem Buch mitschwingt. Umwelt muss auch in den Kassen klingeln. Auch das treibt natürlich den Wandel innerhalb der Unternehmen voran. Wenn ich keine Differenzierung habe in meinen Produkten, in meiner Kommunikation, wird es vermutlich auch nicht so stark in der Kasse klingeln, dass ich diesen Produkten noch eine große Chance gebe im Aufmerksamkeitsraum. Richtig?
Absolut richtig. Ich sage, das Wichtigste von unserem Buch sind vielleicht drei Buchstaben, und zwar U, N und D. Also wir haben ein sehr langes Kapitel, das heißt Umsatz und Umwelt. Und das und ist eigentlich der Clou an auch dem Raum, in dem wir euch einladen, so mit reinzukommen, zu sagen, natürlich behindern sich diese beiden Parameter. Natürlich ist Wachstum auf der einen Seite und damit ökonomisches Wachstum und gleichzeitig ökologische Sensibilität und Ressourcenschonung normalerweise andersrum miteinander gekoppelt. Je mehr Wachstum, desto mehr Ressourcenverbrauch. Aber der Clou an wahrhaftig nachhaltigen Produkten und Konsumalternativen ist es ja nun mal, dass man mit denen wachsen kann und trotzdem sich entkoppeln kann vom Thema Ressourcenverbrauch. Das ist der ganz große Clou. Und das, was man in den Kopf reinbekommen muss, da gibt es ein Und dazwischen. Und irgendjemand muss am Ende des Tages diese ganze grüne Party hier bezahlen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, Kommerzialität und auch Umsatzorientierung im Bereich Umwelt Engagement ganz selbstverständlich mitzudenken.
In dieses Und kommen wir aber genau eben nur rein, wenn wir in die breite Masse reinkommen. Weil die breite Masse macht es dann auch wieder für Unternehmen attraktiv, weil sie mehr absetzen können. Die haben dann nicht mehr nur so ein Nischenprodukt, was so Nischendasein fristet, sondern man kann in die breite Masse reinkommen, man setzt mehr ab. Es ist aber auch attraktiv für die Umwelt, weil ich habe ja vorher schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir aufhören können, eine Konsumgesellschaft zu sein. Aber wenn wir es schaffen, dass mehr und mehr Leute von konventionellen Angeboten zu nachhaltigen / grünen Angeboten switchen, haben wir auch einen großen Hebel eben für die Umwelt. Und deshalb haben wir auch ein ganzes Kapitel gewidmet für Umsatz und Umwelt. Und das schaffen wir nur, wenn wir jetzt endlich mit den grünen Produkten aus der Nische in den Mainstream kommen.
Kurzer Break in deinem Podcast über Konsum und Nachhaltigkeit. Zeit für einen Jingle, eine Message für Vielfalt und Klarheit. Nimm dir eine Pause.
Jetzt würden wir natürlich nicht Bock auf morgen heißen, wenn wir sagen, wir blicken jetzt auch mal nach vorne. Wir haben jetzt, okay, Problem verstanden. So, okay, jetzt halt, aber wie schaffen wir das denn jetzt tatsächlich, diese Angebote mehrheitsfähig zu machen? Auch darüber habt ihr euch reiflich Gedanken gemacht und in der guten Drei-Punkte-Manier würde ich auch sagen, dass wir drei Punkte darauf jetzt mal sehen. Mehr gibt's auch wieder in dem Buch, aber lass mal drei Punkte teasen, die ihr euch habt einfallen lassen, beziehungsweise die ihr auch beobachtet und analysiert habt.
Wir schlagen sozusagen in unserem Buch so einen Ökofallen-Test vor. Und eigentlich anhand von 4 Fragen können dort Unternehmen testen, ob sie mit ihren Angeboten in der Ökonische eigentlich hängen. Und die Ökofalle, die haben wir dann aufgebaut anhand von Produkt, Preis, Kommunikation und Distribution. Und die erste Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist mein Produkt einfach nur grün, blau oder ökobraun? Wenn ja, Achtung, ihr könntet in der Ökofalle sein, weil die 3 Farben sind oftmals nur attraktiv für die Ökonische. Zweite Frage bezüglich des Preises. Verlange ich für mein nachhaltiges Produkt mehr als wie für ein konventionelles Produkt? Achtung, wenn das der Fall ist, dann ist das Produkt wahrscheinlich nur für die Ökonische attraktiv und nicht für die breite Masse. Dritte Frage bezüglich Kommunikation. Nutze ich in der Kommunikation Negativbilder oder eine sehr rationale Kommunikation wie lasst uns gemeinsam das Klima retten? Auch wieder, wenn ja, attraktiv für die Ökonische, aber wahrscheinlich nicht für die breite Masse, die wir die 60% also nennen. Vierte Frage, wo werden meine nachhaltigen Produkte verkauft? Wenn das nur der Fall ist in selektierten Fachgeschäften, die zum Beispiel schwer erreichbar sind, das passt dann für die Öko-Fans. Das ist gut zu machen für die Ökonische, aber die breite Masse will die Convenience. Wir brauchen die in den Supermärkten um die Ecke und wir brauchen die auch in Online-Shops.
Zweites Denkmodell, das wir anbieten, von dem wir sagen, damit schaffen wir es eben den Sprung von der Nische in die Masse. Der heißt Reframing. Und da geht es im Prinzip, kurz gesagt, darum, Nachhaltigkeit wirklich in einen neuen kommunikativen Rahmen zu stellen. Die größten Gefallen, die wir Nachhaltigkeit eigentlich in der breiten Masse tun können, ist, sie nicht mehr nachhaltig zu nennen. Don't call it nachhaltig. Wir müssen es schaffen, Nachhaltigkeit auf eine Art und Weise zu transportieren, dass sie auch in der breiten Masse angenommen werden kann. Wenn man sich jetzt Kommunikation mal vorstellt wie ein Fahrrad oder wie ein Tandem in diesem Fall, dann würde man sagen, vorne am Lenker, da sitzt nicht die Nachhaltigkeit. Da sitzen wirkliche, echte Ich-Benefits, die auf der Ich-Ebene dem Mainstream-Konsumenten sagen, was habe ich davon? Und das sind durchaus ganz platte Themen. Die können sein im Bereich Status, die können im Bereich Komfort, Convenience liegen, die können im Bereich Gesundheit liegen, die können im Bereich Sparen liegen. Also das ist das, was die Leute wirklich umtreibt. Und hinten auf dem Fahrrad, auf dem zweiten Sitz, da tritt die Nachhaltigkeit gerne mit. Und das sind dann auch Angebote, dazu kann niemand Nein sagen. Ja, die sind günstig oder sehr vorteilhaft und sogar noch nachhaltig. Wunderbar. Aber im Schaufenster der Kommunikation sprechen wir nicht über Nachhaltigkeit explizit, denn das turnt eigentlich ab. Wir machen Primärbenefits, die wirklich was bringen bei Menschen wie dir und mir. Und die Nachhaltigkeit tritt hinten mit. Das ist das zweite Denkmodell, Reframing, relativ ausführlich beschrieben im Buch, auch mit ganz, ganz vielen Praxisbeispielen.
Ihr adressiert in dem Buch auch konkret CMOs oder die CMO-Jobs to be done sozusagen. Und ein Job heißt, keine Abstriche zu machen. Was ist damit gemeint?
Die Süddeutsche Zeitung hatte zum Beispiel im Juli diesen Jahres eine Umfrage rausgebracht und da wurde ganz klar verkündet, dass mittlerweile 70% der Deutschen angeben, dass sie nicht bereit sind, für das Klima auf ihren persönlichen Wohlstand zu verzichten. Und ich denke, der Umfrage steckt wahnsinnig viel drin. Das heißt, die Mehrheit der Menschen ist nicht bereit, Abstriche zu machen. Und diese Abstriche zu machen, bezieht sich auf die Qualität des Produktes. Also ein Tofu-Würstchen darf nicht mehr wie Sägemehl schmecken. Ein nachhaltig produziertes T-Shirt darf einfach nicht abfärben. Das ist das, was die breite Masse nicht toleriert. Diesen Abstrich sind sie nicht bereit hinzunehmen. Und sie sind auch nicht bereit, mehr eigentlich für das Produkt im Vergleich zum konventionellen Produkt zu zahlen. Und ich denke, das ist so fast so ein bisschen Mythos, der uns auch durch verschiedene Marktforschungsstudien immer wieder nahegelegt wurde. Es gab ja immer die Marktforschungsstudien, da steht dann teilweise 50% Preisaufschläge sind akzeptabel. Ich würde sagen, da sind wir ganz klar in der sozialen Erwünschtheit drin. Das ist für die breite Masse nicht gegeben. Und das meinen wir mit keine Abstriche machen, sich erstmal zu verdeutlichen. Wenn wir in die breite Masse den grünen Konsum bringen wollen, wenn wir das 60% Potenzial wirklich realisieren wollen, dann brauchen wir die grünen Angebote auf einem mindestens gleichwertigen Niveau zu einem ähnlichen gleichwertigen Preis. Wenn das nicht gegeben ist, werden wir weiter dem Nischendasein fristen.
Ich würde sagen, klarer und deutlicher könnte es nicht sein. Keine Abstriche in diesem Fall dazu. Mehr CMO-Jobs, auf die ich gerade hingewiesen habe, gibt es auch im Buch zu lesen, wie ganz viele andere Praxisbeispiele. In den Shownotes findet ihr den Link zum Buch. Ihr könnt es käuflich erwerben ab 18. September 2024, im Campus Verlag veröffentlicht und eigentlich überall erhältlich, wo es Bücher gibt und vor allen Dingen kostenlos erhältlich für alle Festivalbesuchenden auf unserem Bambock auf Morgen Festival am 25. und 26. September in Berlin. Da haben wir nämlich eine ganze Latte an Büchern für euch als Dankeschön, dass ihr da wart und auch als Inspiration für euren weiteren Weg im Bereich nachhaltigen Marketing. Also da könnt ihr euch das abholen. Was mich mal zum Abschluss interessieren würde, Johanna, du hast ja schon einige Bücher geschrieben, so, ne? Für dich ist das ja ein alter Hut eigentlich, das Buchschreiben. Von meinem liebenswerten Kollegen Jan Pechmann ist es meines Wissens nach das erste Buch. Wie ist denn das gewesen, mit so einem Erstlingsautor ein Buch zu schreiben?
Also ich würde sagen, es war eine ganz aufregende Reise, weil wir bringen ja komplett unterschiedliche Kompetenzen ein. Also man muss ja sagen, ein Hauptbestandteil von meinem Job ist, ich schreibe. Und ich schreibe viel. Ich schreibe Journalartikel, ich schreibe Bücher, ich schreibe Blogposts. Und Jan bringt da was ganz Tolles rein. Kreatives Denken, nochmal ein besseres Verständnis von Unternehmen. Und ich finde, wo Jan und ich uns perfekt ergänzt haben, ich bin eine sehr strukturierte Schreiberin. Also ich schreibe sehr technisch. Und Jan schreibt sehr blumig. Und ich habe gesagt, ich wäre eher so ein bisschen für unsere Struktur, für unser großes Argument zuständig. Und Jan hat das dann mit der Unternehmensperspektive bereichert, mit Kreativität und all den blumigen Sätzen, die ihr auch wieder in unserem Buch findet, die ich aber auch toll finde, weil sie das irgendwie so ein bisschen greifbarer machen, weil ich komme da so als Wissenschaftlerin doch fast ein bisschen technisch, sehr formal rüber und Jan hat dem Ganzen dann wirklich einen Pep gegeben.
Jani, und wie war es für dich? Also Erstlingsautor, dein erstes Buch. Überleg mal.
Also ja, mein erstes Buch, noch wirklich ganz stolz und ich freue mich auch, wenn jetzt nicht, dass das irgendwie verteilt wird auf dem Festival. Auf dem Festival wird das Buch gelauncht. Ja, wir werden das da zelebrieren, wir werden das vortanzen, Johanna und ich. Und sind auch stolz natürlich drauf. So, und Johanna ist und bleibt bis auf Weiteres meine absolute Lieblings-Co-Autorin. Ja, und wie es für mich war, also tatsächlich war es ja Neuland so. Ich bin auch gewohnt, Sachen zu texten oder Sachen auf den Punkt zu bringen, aber eben nicht in dieser Ausführlichkeit zu hinterlegen und zu unterfüttern. Das ist natürlich im wissenschaftlichen Arbeiten, was der Anspruch auch bei dem Buch war, nochmal eine ganz andere, schon ein anderes Level. Und da muss man sagen, ist halt Johanna echt eine Maschine. Also die hat mich da auch durchgepeitscht, durchgetrieben, hat auch auf Timings geachtet, hat für Ordnung gesorgt da auf dem Spielfeld. Und ohne sie hätte ich das ehrlicherweise nicht geschafft. Muss ich ganz klar mal so sagen. Ich bin irgendwo verlaufen auf halber Strecke. Deswegen an dieser Stelle mal offiziell für diese Welt, Johanna, ich danke dir. Ganz herzlich.
Jan, kann ich nur zurückgeben. Und ich hätte es ohne dich auch nicht geschafft. Das ist immer Teamarbeit. Und ich finde, wir waren da super komplementär. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das ist cool.
So, bevor wir uns jetzt alle laut weinend um den Hals fallen, ich möchte auch sagen, ihr habt da einige CMOs auch interviewt, die ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, vielleicht auch in diesem Fall, die auch auf das Festival kommen, um eine Session auch dazu zu machen, weil das Thema Bock auf Mehrheiten für nachhaltige Angebote super relevant ist und auch in der Vorbereitung auf das Festival einen ziemlichen Nerv trifft, wie ich finde, total verständlich. Aber ohne diese CMOs, ohne das Fachwesen, die Kollaboration mit ihnen, hätte ich, wo ich das Buch hier sehe, würde auch ein paar Seiten fehlen, oder?
Absolut, also ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Also das ist ja Hauptcharme, glaube ich, an dem Buch, dass wir natürlich sehr theoriegeleitet und auch akademisch und datenanalytisch sauber begründet unsere Argumente aufgebaut haben, aber immer geguckt haben, auch wo ist da jetzt die Klinke dran für die Praxis. Das heißt, es ist alles hinterlegt, aber auch validiert mit Leuten aus der Praxis. Wir haben 10 Interviews geführt, auf höchstem Level, möchte ich mal sagen, sehr divers durch verschiedene Industrien. Und diesen Damen und Herren aus dem CMO-Level möchten wir auch natürlich ein ganz, ganz dickes Danke sagen, weil ohne sie tatsächlich auch der Punch hier fehlen würde.
Und für mich war es eben auch der Anspruch, also ich wollte nicht für uns ein Buch, was zu wissenschaftlich ist, aber auch schon, wenn wir den Hintergrund haben, sondern es sollte auch sehr praxisrelevant sein. Und dabei haben uns natürlich die Interviews wahnsinnig geholfen, auch nochmal die Praxisrelevanz aufzuzeigen, unsere Thesen, mit denen wir auch im Kopf gearbeitet haben, eben zu bestätigen oder auch zu widerlegen. Und deshalb, das war unentbehrlich. Und dass die uns ihre Zeit geschenkt haben, das war absoluter Wahnsinn. Und natürlich werden die eigenen Gedanken auch davon geprägt mit allen Leuten, mit denen man interagiert, die man mal auf Events kennenlernt, wo man auch echt mal nur einen LinkedIn-Post gesehen hat. Also denen gilt auch wirklich unser ganzer Dank. Weil natürlich, man steht im Endeffekt nur als Autoren auf dem Buch, aber Ideen reifen und das Umfeld trägt dazu bei, dass die Ideen reifen. Deshalb auch wirklich ein großes Dank an alle, mit denen wir uns die letzten 3-4 Jahre über diese Themen austauschen mussten und die auch jetzt mit uns mitfiebern.
Okay, Liebe für alle, ich bedanke mich bei Johanna Gollenhofer und Jan Pechmann. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ich dieses Buch hier vorab schon lesen durfte und wir auch die Festival-Sessions ein bisschen darauf ausrichten durften. Mehr zum Festival erzähle ich jetzt nicht mehr. Die das regelmäßig hören, die sind ja ohnehin dabei. Der Rest, alles Session ist verlinkt auch in den Shownotes. Kommt einfach, besucht uns und lernt und inspiriert mit uns zusammen zu diesem mega wichtigen Thema des nachhaltigen Konsums, wie wir finden. Vielen Dank und auf bald.
Danke.
Dankeschön.
Bam, Bock auf morgen. Ja, zum Abschluss dieser Episode möchte ich Tickets verschenken. Also jetzt nicht ganz viele, sondern genau 2 Stück an die treuen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Und zwar sind das Tickets für unser Festival. Wir reden da schon seit mehreren Wochen, fast schon Monaten rüber. Naja, und für die treuen Hörer und Hörerinnen, wie ich schon gesagt habe, 2 Tickets werden verschenkt. First come, first serve, eine E-Mail an info@bock.am, info@bock.am mit dem Betreff Ticketgeschenk. Der oder die Erste, die in der Inbox landet, kriegt 2 Tickets geschenkt. Ich freue mich auf euch. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.